Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Liebe Zuhörer, am Mikrofon begrüßt euch Ulrich Widerspann ganz herzlich zur Plattform. Im Studio ist heute der ehemalige OB von Ulm, Herr Ivo Gönner. Herzlich willkommen, Herr Gönner.
Herzlich willkommen auch.
Ich möchte in der kommenden Stunde gerne mit Ihnen sowohl über Ihre vergangene Amtszeit als Oberbürgermeister sprechen, als auch darüber, wie sich Ihr Leben in den inzwischen zwei vergangenen Jahren danach entwickelt hat. Und damit möchte ich eigentlich auch gerne einsteigen. Was war denn die größte Umstellung für Sie?
Die größte Umstellung war das zeitliche Budget, das ich täglich hatte, weil ich am Anfang weniger Termine hatte. Dann habe ich mir mal gedacht, Mensch, ich habe was vergessen. Also kurz zusammengefasst, nach meiner Amtstätigkeit musste ich einen neuen Biorhythmus mir angewöhnen. Aber das ist mir jetzt inzwischen sehr gut gelungen.
Ja, inwiefern hat sich denn Ihr Tagesrhythmus geändert?
Zunächst einmal kann ich etwas später aufstehen, kann vor allem nach dem Frühstück oder während des Frühstücks schon in aller Ausführlichkeit die Zeitung lesen, mir die aktuellsten Nachrichten antun und dann gehe ich dann in die Kanzlei, wo ich jetzt im Moment als Rechtsanwalt tätig bin, als freier Mitarbeiter und schaue, was da an Nachrichten oder an Unterlagen für mich gekommen sind oder Termine. Also ich lasse es alles etwas viel gemütlicher angehen.
Mhm. Ja, dann möchte ich gleich bei der Rechtsanwaltskanzlei noch kurz einsteigen. Wieso sind Sie denn eigentlich zurückgegangen ins Rechtsanwalt-Dasein?
Ja, ich bin ja gelernter Rechtsanwalt. Ich habe ja vor meiner Zeit als Oberbürgermeister als Rechtsanwalt gearbeitet und hatte eine eigene Kanzlei zusammen mit einem Kollegen. Und was man einmal gelernt hat, das verlernt man ja nicht. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte mir nach der Amtszeit wieder diese Tätigkeit in Anführungszeichen antun, weil sie ein bisschen jedenfalls ja auch noch gewohnt war durch diese aktive Zeit. Aber ich bin freier Mitarbeiter in der Kanzlei von meinem Freund Hans-Jörg Derrer und seinen Kollegen. Das heißt, ich kann auch kommen und gehen, wann ich will und ich kann die Mandate annehmen oder mit den Kollegen besprechen. Ich bin da also auch da sozusagen Herr über meine Zeit.
Aber war der Wiedereinstieg denn kein Problem? Ich meine, 24 Jahre sind eine lange Zeit und da hat sich doch auch bestimmt sehr viel verändert, auch vielleicht in Bezug auf Datenschutz, was Sie ja auch machen.
Ja, ich habe ja in meiner aktiven Zeit als Anwalt vor allem Strafrecht betrieben und habe gedacht, ich könne dort wieder anknüpfen. Das war allerdings ein Fehlschluss, denn es hat sich viel verändert und ich habe auch die ein oder andere Beratung im strafrechtlichen Thema, aber ich trete im Moment vor Gericht auch gar nicht auf. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss mir was Neues suchen, ein neues Thema, was mich auch geistig ein bisschen herausfordert. Und da habe ich eben entdeckt, dass das Thema Datenschutz ein wichtiges Thema ist, vor allem auch im Hinblick auf die neue Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, die vor 2 Jahren beschlossen wurde und jetzt ab Mai dieses Jahres gilt. Dann habe ich mit einem Freund von mir, Professor Kongel von der Ulmer Akademie für Datenschutz, so einige Formate entwickelt und mache jetzt so Tagesseminare bei Unternehmen und anderswo, um sie einzustimmen. Weil auch die Unternehmen, ähnlich wie wir früher als Schüler, wenn eine Klassenarbeit anstand, erst so einen Tag vorher überlegt haben, mein Gott, ich muss was tun und so, ist das bei vielen Unternehmen auch so, obwohl sie 2 Jahre Zeit hatten, kommen sie jetzt sozusagen kurz vor in Kraft treten und sagen, Mensch, ich muss da ja mal überhaupt wissen, was kommt da auf mich als Unternehmen oder auf mich als Person zu. Und mich hat es auch neu herausgefordert, ich musste mich in ein neues Thema einarbeiten. Neben der Ruhe und Muße als Rentner oder Ruheständler habe ich mir dann eine geistige Herausforderung angenommen und das tut mir sehr gut.
Also es wird nicht langweilig.
Nein, überhaupt nicht.
Gibt es denn was Ihnen daran fehlt, nicht mehr Oberbürgermeister zu sein?
Also da fehlt mir gar nichts, denn ich habe erstens aus freien Stücken und mit großem Bedacht gesagt, nach 24 Jahren ist Schluss. Deswegen trauere ich auch nicht nach, sondern sehe das als einen wichtigen Abschnitt in meinem Leben an. Und habe auch die Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht mehr bewerbe oder nicht mehr kandidiere für eine weitere Amtszeit, eben verbunden mit der wirklich strengen Vorgabe, jetzt muss ich wieder was Neues machen, aber vielleicht auch ein bisschen fußend auf dem, was ich bisher gemacht habe, nämlich anwaltlich tätig zu sein.
Also sind Sie dann jetzt politisch, ehrenamtlich oder ähnlich gar nicht mehr aktiv?
Ich bin schon noch aktiv, wenn ich eingeladen werde. Ganz beliebt sind gerade jetzt so Neujahrsansprachen bei verschiedenen Organisationen. Oder ich mache im Rahmen meiner Aktivität einmal im Jahr einen schwäbischen Abend für den Verein zur Förderung der schwäbischen Sprache. Das heißt, das Motto heißt Amtsgeschäfte auf Schwäbisch und da trete ich einmal im Jahr bei irgendeiner Veranstaltung an und erkläre, wie man also Amtsgeschäfte, zum Beispiel als Oberbürgermeister, mit einer schwäbischen Sprache und schwäbischen Philosophien viel leichter ausfüllen kann.
Tatsächlich, es geht viel leichter. Inwiefern?
Ja, weil die schwäbische Sprache sehr viel hilft, auch schwierige Dinge etwas sozusagen entspannter darzustellen. Außerdem gibt es im Schwaben viele gute Ausdrücke, die beleidigenden Charakter haben, aber nicht beleidigend sind, wie Säckel oder Allmachtsäckel oder solche ähnliche Dinge. Und da schilder ich dann meistens immer so ein bisschen, was mir begegnet ist an Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern oder an Anliegen und wie ich versucht habe, die dann mit schwäbischem Humor, aber gleichwohl natürlich gründlich zu lösen.
Ich möchte mal so sagen, Helmut Schmidt war ja zeitlebens ein ganz gefragter Kommentator in der Politik, auch wenn er gar nicht so lange Kanzler gewesen ist. Ist das eine Rolle, die Sie sich vielleicht auch wünschen würden oder die Sie bewundern oder wo Sie sagen, ja, ich möchte eigentlich auch noch so ein bisschen auf der Plattform stehen, auch wenn ich jetzt nicht direkt als aktiver Politiker?
Ja, wenn ich angefragt werde, mache ich das gern. Ich werde jetzt demnächst zum Beispiel in Laupheim draußen mit der Volkshochschule einen Abend gestalten zum Thema, was ist Gerechtigkeit, nicht nur soziale Gerechtigkeit, sondern was ist Gerechtigkeit in einer sich stark verändernden Gesellschaft. Oder ich habe durchaus immer wieder Anfragen zu dem Thema Donauaktivitäten, die wir ja als Stadt Ulm und auch während meiner Amtszeit sehr gepflegt haben. Und genau entlang der Donau spielt sich ja einiges politische, gesellschaftliche ja ab, das ich immer mit großem Interesse nach wie vor verfolge. Und wenn ich gefragt werde, mache ich auch darüber Vorträge. Also es gibt immer wieder Anfragen, ob ich zu einem Thema etwas sage. Ein Thema, das uns ja auch alle beschäftigt, das ist ja das, nicht nur das Wort, sondern die Bedeutung von Heimat. Und so werde ich jetzt im Februar auch bei den Bayerischen Landfrauenvereinigungen einen Vortrag zum Beispiel über, was bedeutet Heimat, was ist Heimat, was sollte Heimat sein. Gerade auch, dass Heimat ja nichts Abschließendes und Ausschließendes ist, sondern immer etwas mit einem Angebot versehen. Also so gibt es immer wieder Themen, zu denen ich gerne spreche, wenn ich angefragt werde. Bei Helmut Schmidt war es ja so, er war ja dann Mitherausgeber dieser bedeutenden Zeitung, Wochenzeitung Die Zeit, und hat da auch seine Kolumnen gehabt und hat seine Möglichkeiten gehabt, seine Gedanken auch zu Papier im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen. So etwas würde mir jetzt nicht liegen, dass ich jetzt bei einer Zeitung als Mitherausgeber zum Beispiel einsteige. Aber wenn ich Anfragen bekomme, beantworte ich die meistens sehr positiv, weil ich dann auch immer wieder gefordert werde, einen Vortrag vorzubereiten und mich ein bisschen sozusagen auf den neuesten Stand zu halten und dann meine Erfahrung oder meine Gedanken mit einzubringen.
In einem Interview mit der Augsburger Allgemein habe ich gelesen, Sie sähen sich jetzt als ein einfacher Bürger, der nicht mehr in der ersten Reihe sitzen muss. Da interessiert mich, was macht denn den einfachen Bürger, Herr Gönner, aus?
Ja, der einfache Bürger schaut sich, was gibt es für Veranstaltungen und Angebote und entscheidet sich, ach, das interessiert mich, da gehe ich hin. Und da muss ich, wie gesagt, nicht mehr in der ersten Reihe sitzen, sondern kann mich dorthin setzen, wo ich es auch für richtig halte. Ich möchte da keine besondere Behandlung haben, sondern ich bin ein Bürger, wie jeder andere auch, und bin weiterhin mit der Entwicklung der Stadt Ulm ja verbunden, interessiere mich dafür und enthalte mich aber jeglichen Kommentars zur Kommunalpolitik, also über Statements, Leserbriefe oder andere Dinge, weil das gehört sich nicht. Ich bin ein Bürger, der aufmerksam die Geschicke der Stadt verfolgt und sie auch versucht, mit meinen bescheidenen Mitteln auch helfen, da und dort mit einzustehen. Aber ich dränge mich nicht sprichwörtlich in die erste Reihe und bin auch nicht beleidigt, wenn ich nicht gefragt werde, was ich dazu und dazu meine. Zu aktuellen kommunalpolitischen Themen enthalte ich mich völlig.
Aber kann man denn als ein stadtbekannter Mensch, der Sie ja offensichtlich sind, kann man da überhaupt ein einfacher Bürger noch sein oder wird man nicht sofort in eine Rolle gedrängt? Wie erleben Sie das?
Nein, viele sprechen mich an und fragen mich immer zunächst einmal, wie es denn mir geht im Ruhestand, und dann antworte ich immer, es ist alles etwas ruhiger, wie das Wort ja auch sagt, und das bedeutet ja aber nicht, dass ich nicht aufmerksam alles verfolge und im privaten Gespräch auch meine Meinung sage, aber es ist nicht öffentlich hinaus posauniere. Der Oberbürgermeister Gunter Zisch, der amtierende Gemeinderat, die haben die Verantwortung, die leiten die Geschicke. Und das ist auch gut so und brauchen da nicht so ähnlich wie bei der Muppet Show so ältere Herren oben auf dem Balkon, die dann ihre mehr oder weniger gepflegten Kommentare dazu abgeben.
Okay, was war denn das Erste, was Sie unternommen oder gemacht haben, als Sie von Herrn Zisch abgelöst wurden? Gab es da irgendwas, dass Sie gesagt haben, yeah, jetzt habe ich Zeit für dieses oder jenes?
Nein, ich habe, da ich mich darauf vorbereitete, zunächst einmal die freie Zeit genießen können und habe viel zu Hause verbracht und meine Frau allerdings auch dann immer wieder gesagt hat, ich könnte ruhig auch das Haus verlassen und andere Dinge tun, und das habe ich gern aufgegriffen dann mit meiner Tätigkeit jetzt als Rechtsanwalt. Darüber hinaus habe ich jetzt nicht sofort mich in den Garten gestürzt und habe irgendwelche Umpflanzungen vorgenommen. Ich habe überhaupt keine große gärtnerische Art. Dafür zahle ich dann immer die Rechnung des Gärtners. Das ist dann auch eine Pflicht. Ich bin zwar Ehrengärtner des großen Gartenvereins Ulm-Neum, aber als Ehrengärtner, glaube ich, muss man aktiv im Garten gar nichts tun. Und das war für mich eine gute Begründung.
Finden Sie persönlich, dass Ulm eine besondere Stadt ist?
Ja, sie ist eine besondere Stadt, auch im Vergleich mit anderen vergleichbaren Städten. Ulm hat eine große, lange Geschichte, nicht nur Tradition, sondern auch Geschichte. Und Ulm hat viele Entwicklungen erlebt, Blütezeiten wie Zeiten, wo es ziemlich bergab im wahrsten Sinne des Wortes ging. Ulm hat sich immer wieder neu erfunden, aber Ulm hat auch immer wieder Stabilität vermitteln können. Dafür steht ja sinnbildlich das Münster, das über all die Jahrhunderte steht und steht und steht und steht und drumherum wogt dann die jeweilige Zeit. Ulm hat verschiedene Entwicklungsphasen durchgemacht. Ulm war auch ein erstes Globalisierungsopfer, als der Handelsweg nach Amerika und in andere Kontinente entdeckt wurde. Da sind die klassischen Handelswege, von denen Ulm ja gelebt hat, nicht mehr notwendig gewesen. Und so gab es verschiedene Phasen. So auch jetzt und in den letzten Jahren durch die Universität, durch die Hochschule, durch die Wissenschaftsstadt, aber auch Ulm und die Nachbarstadt Neu-Ulm hat sich prächtig entwickelt, die Region. Und von daher ist Ulm immer so eine Art Mittelpunkt, ohne immer im Mittelpunkt stehen zu müssen. Aber es ist ein sozusagen natürlicher Mittelpunkt. Aber es wogt um dieses sprichwörtliche Stabilitätsmünster herum, das tägliche Leben mit all den Veränderungen. Und das zeichnet neben einer großen Geschichte eigentlich Ulm aus, dass immer wieder, vor allem aus der Bürgerschaft heraus und angetrieben und getragen, neue Entwicklungen eingeleitet werden.
Die Städtepartnerschaft Ulm-Neu-Ulm, die funktioniert ja ziemlich gut. Wie und warum funktioniert denn sowas?
Ja, Grundlage dafür war vor vielen, vielen Jahren ein sogenannter Städtevertrag zwischen Ulm und Neu-Ulm, weil die unmittelbare Nähe der beiden Städte ist eigentlich ein Vorteil und kein Grund zur Abgrenzung. Die Menschen wohnen entweder in Ulm oder Neu-Ulm, arbeiten entweder in Ulm oder Neu-Ulm, gehen in Ulm oder Neu-Ulm zum Einkaufen. Sie nutzen die Kultur, sie nutzen auch die Freizeitangebote. Und ein entscheidender Punkt war ja auch dann die Gründung der Stadtwerke Ulm-Neu-Ulm, weil damit ja auch nicht nur der Nahverkehr angeboten wurde in beiden Städten, die Energieversorgung, die Wasserversorgung und viele andere Dinge mehr. Wir haben also immer nach dem Motto gehandelt, wir müssen Dinge, Dienstleistungen anbieten, wie wenn wir eine Stadt wären, obwohl wir wissen, dass wir zwei Städte sind in zwei verschiedenen Bundesländern. Und so kriegt man das Gemeinsame, ich denke, ganz gut hin, wenn das Gemeinsame im Vordergrund steht und wo es Trennung gibt, einfach durch die Kommunalordnung, durch die Länderzugehörigkeit, da rütteln wir nicht dran und leben den ewigen Traum, dass beide Städte ja nun jetzt verbunden oder fusioniert werden müssen, sondern es ist eine Einheit in Vielfalt und das ist eigentlich das Schlüsselgeheimnis der guten Zusammenarbeit.
Mhm. Gut, jetzt haben wir im Prinzip schon eine Viertelstunde geredet, jetzt würde ich sagen.
Machen wir Musik.
Machen wir Musik. Und zwar, Sie haben mir, ich habe Sie ja gebeten, Musik mitzubringen und Sie haben sich rausgesucht. Dann fangen wir einfach mal mit Jimi Hendrix, Hey Joe an. Dann noch die letzte Frage, bevor wir uns das Stück anhören. Warum haben Sie sich das ausgesucht?
Ich mag das Lied sehr. Es ist eine gute Nummer im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist auch eine gute Geschichte von einem Mann, der jemand erschießt und dann nach Mexiko fließt. Und wenn wir heute über Mexiko denken und die USA denken, denken wir an mögliche Mauern. Und vielleicht ist das auch ein Anti-Mauer-Lied zwischen USA und Mexiko.
Okay, das waren schöne Worte. Dann hören wir jetzt mal rein in Jimi Hendrix' Hey Joe. Jimi Hendrix, wow, also unglaublich, was der mit seiner Gitarre machen kann. Wir sind hier immer noch bei der Plattform. Mein Gast ist Ivo Gönner. Und ich möchte jetzt gerne ein bisschen sprechen über Ihre Zeit, als Sie so alt waren wie ich. Also auch so um die 20 für alle Zuhörer, die mich jetzt nicht kennen. Was waren denn so in dieser Zeit die großen Themen in der Welt? Also worüber hat man sich so Gedanken gemacht?
Also vielleicht anfangs, als ich so 20 war, das war ein Jahr nach dem Abitur, habe ich anschließend, wie es damals hieß, zivilen Ersatzdienst geleistet, hier in Ulm beim Arbeiter-Samariter-Bund und war für den Transport von geistig und körperlich behinderten Kindern zuständig, für Krankentransporte, Entlassungen und so weiter und so weiter. Das war für mich ein wichtiger Punkt, dass ich nach der Schulzeit gesagt habe, ich muss mal, damals ging das ja 18 Monate, mal was ganz anderes machen, um in ein anderes Leben einzutauchen, wie das geordnete Schülerleben und so weiter. Und das war die Zeit, als politisch ein großer Aufbruch auch war, das war in diesem Jahr 71, 72, als das Thema außenpolitisch war, nämlich die Versöhnung mit dem Osten, mit Willy Brandt als Kanzler und die Außenpolitik, Versöhnungspolitik, sogenannte Ostpolitik. Und da kam damals unwahrscheinlich viel an Aggression auch hoch. Wir reden heute darüber, dass politische Kräfte wie die AfD sich rüpelhaft benehmen, was ja richtig ist und was eigentlich oft unerträglich ist. Aber es war damals auch so, da stand Parolen Willy Brandt an die Wand. Das waren richtige Aufrufe eigentlich zu allem möglichen Untat. Und da habe ich mir gedacht, du kannst da nicht beiseite stehen und das so eben wie ein Zuschauer betrachten, sondern musst dich aktiv einschalten und in diese politische Auseinandersetzung zwischen den Menschen, die versucht haben, eine neue Epoche, auch wie wir es verstanden, einzuläuten. Parallel dazu war innenpolitisch natürlich viel Verkrustung angesagt. In den 60er Jahren ist das ein bisschen aufgebrochen. Das große Thema war damals die sogenannten Notstandsgesetze, mit Hilfe derer ja dann für bestimmte staatlich gefährdende Bewegungen oder Entwicklungen eingedämmt werden soll. Und das war für uns ein Anschlag auf die Demokratie eigentlich. Also es gab außenpolitisch große Bewegungen, die Versöhnungspolitik, die Ostpolitik. Es gab innenpolitisch sozusagen die große Demokratieaktivierung. Und das waren Themen, die uns damals alle irgendwie bewegten. Und auch mich. Und ich habe dann sehr schnell aber auch über die Jungsozialisten und die SPD, die ich dann eingetreten bin, 71, die Kommunalpolitik entdeckt und habe daraus immer den Schluss gezogen, das, was in der großen Politik damals noch in der Hauptstadt Bonn und anderswo gemacht wird, das hat irgendwie den Niederschlag auch hier bei uns. Und habe da die ersten, ich sag mal, ja, Spuren kommunalpolitisch gewittert und aufgenommen und habe festgestellt, Kommunalpolitik ist eigentlich mein Ding. Und so kamen aus den großen Weltthemen, aus den großen gesellschaftlichen Themen die Auswirkungen auf die Stadt, auf den Ort, in dem ich gelebt habe. Und dieses Gesamtpaket, um es mal so zu sagen, war zugespitzt immer in der Frage, entwickeln wir unsere Demokratie weiter und stärken die Demokratie, denn das große negative Beispiel war ja die erste Demokratie, die Weimarer Republik, die daran gescheitert ist, dass es zu wenig überzeugte, aktive Demokraten gab und nicht die Systeme wie Parlament und Regierung, das war alles in Ordnung, aber es wurde zu wenig getragen. Und das fing damals der Satz auf, den Willy Brandt in einer Regierungserklärung gesagt habe, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und da habe ich gedacht, aber wenn du so aufgefordert und eingeladen wirst, dann machst du halt mit.
Dann machst du halt mit, okay. Ich höre regelmäßig Leute ab 30 aufwärts sagen, die immer wieder erzählen, ja, wir leben ja heute in einer verrückten Welt, früher war alles ganz anders. Der interessiert mich, gab es diesen Satz denn schon vor 40 Jahren?
Aber den gab es immer. Und der ist immer falsch, weil nämlich der Rückblick immer etwas Verklärendes hat. Früher war vieles anders, aber nicht alles anders. Auch kann man immer wieder sehen, dass sich vieles wiederholt. Was sich verändert, ist die Einstellung des Umfelds dazu, auch die Begeisterung oder durch die mangelhafte Begeisterung. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wichtig ist, dass wir Demokraten sozusagen mit ganzem Körper, mit allen Fasern sind. Und dazu gehört eben, dass wir eintreten für Rechtsstaatlichkeit, für Meinungsfreiheit, aber auch für Grenzen, die man aufzeigen muss in der politischen Diskussion, dass wir Gewaltfreiheit im innenpolitischen leben, sondern mit Worten und Argumenten fechten, dass wir auch akzeptieren, dass eine Demokratie Mehrheiten entscheiden lässt und Minderheiten zulässt, und dass Minderheiten aber auch einen Schutz haben müssen und dass Menschen auch die irresten, verrücktesten Ansichten haben, genauso respektiert werden müssen, wenn sie sich an die Spielregeln halten. Und deswegen, früher war alles anders, das ist oft ein verklärter Rückblick und der ist gar nicht so. Wir haben uns gegen vieles gewehrt, was unsere Eltern, die ja zum großen Teil sozialisiert wurden, noch in der Nazizeit und in der Weltkriegszeit oft auch ungerecht gegen sie verwendet und haben ihnen immer so verdeckt vorgeworfen, naja, also so tolle Widerstandskämpfer wart ihr alle nicht, ihr seid alle mitgeschwommen. Das ist eigentlich sehr ungerecht, weil jeder Mensch auch versuchen muss zu überleben und seine eigenen Mutgrenzen selber testen. Das müssen die jungen Leute heute ja auch. Was mich ärgert ist und was uns immer geärgert hat, ist die Gleichgültigkeit, die Teilnahmslosigkeit, das nicht selber aktiv sein, sondern sich immer auf andere zu verlassen, die werden es schon richtig machen nach dem Motto. Und das ist aus meiner Sicht eine falsche Einstellung. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich auch zu engagieren, ob es indem er bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmacht oder in einem Sportverein aktiv ist oder so wie hier sozusagen ein von aktiven Gruppen getragenes Radio mitgestaltet, oder jeder kann einen Beitrag leisten im Rahmen der, und jeder Beitrag ist wichtig, weil aus den verschiedenen Beiträgen ein Mosaik wird. Und dieses Mosaik prägt die demokratische Kultur. Und das ist das, was eben falsch an dem Satz ist, dass früher alles anders war oder vielleicht sogar noch zugespitzt, dass früher alles besser war. Es war vieles anders, vieles nicht besser, manches besser. Aber das nützt der heutigen Generation wenig. Man muss immer mit den aktuellen Gegebenheiten sich herumschlagen, positiv, und dabei den Kompass nicht verlieren. Der Kompass heißt, Demokrat zu sein mit allen Fasern seines Körpers.
Haben Sie den Eindruck, wenn Sie sich so die Jugend von heute anschauen, dass dieses Mitschwimmen oder diese Naivität, es wird schon alles funktionieren, gewachsen ist?
Der Eindruck entsteht manchmal, aber er ist ein sehr oberflächlicher Eindruck. Meine Frau und ich, wir haben ja auch sozusagen jung erwachsene Kinder im Alter von 25 und die Tochter ist 22. Das heißt, ich spüre selber ja auch bei denen, dass sie sich verschiedene Dinge jetzt nach Schule und jetzt Ausbildung und Orientierung und Engagement sich auf die Suche begeben. Und wichtig ist die Einstellung, auch die Bereitschaft zu haben. Nicht jeder muss dann Vereinsvorsitzender werden oder jeder muss also an der Spitze irgendeiner Nichtregierungsorganisation oder irgendwo sein. Aber es gibt viele Möglichkeiten, sich nicht nur zu interessieren, sondern zu engagieren. Und dazu rufe ich auch auf und frage auch die jungen Leute, und es ist erstaunlich, wie viele junge Leute entgegen der weitläufigen Meinung sehr interessiert und auch aktiv sind, ob bei Amnesty oder ob bei UNICEF oder bei vielen anderen Gelegenheiten, im sozialen wie in Umweltbewegungen. Also es gibt immer noch eine große Bereitschaft, und das ist eigentlich ein positives Zeichen. Die Formen haben sich möglicherweise geändert, aber das ist ja auch ein, naja, Attribut an die Zeit. Ich sehe viele junge Menschen, aber auch ältere zunehmend, die alle vor ihrem Handy oder vor ihrer Apparatur stehen und manchmal fast überfahren werden, weil sie den Blick nicht mehr heben können, ob irgendein Auto kommt oder ob ein Fußgänger kommt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die sich nur mit sich selbst beschäftigen, in ihrer Cloud und in ihrer Wolke, und nichts wahrnehmen. Das ist aber, denke ich, ein vorschneller Eindruck und teilweise auch ein falscher Eindruck. Die sozusagen Bereitschaft ist da. Manche kommen da etwas früher in die Gänge, manche kommen etwas später in die Gänge. Aber es gibt eine große Bereitschaft, und das ist eigentlich auch gut so nach heutigen Gesichtspunkten.
Gut, dann mache ich nochmal einen Schwenk zurück zu Ihnen persönlich. Haben Sie in Ihrer Jugendzeit Hobbys angefangen, die Sie immer noch pflegen, oder sagen, das ist mir immer noch wichtig?
Ja, ich habe ein Hobby begonnen in dieser Zeit. Ich habe begonnen, immer wieder zu zeichnen oder zu malen. Das habe ich schon in meiner Schülerzeit gemacht, auch später. Dann habe ich es eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Jetzt habe ich es in den letzten Jahren wieder gemacht. Ich habe eine große Freude am selber Malen, an Farben, Farbkompositionen und vielen anderen Dingen mehr. Das mache ich sehr gern, aber ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, sozusagen ein großer Künstler zu werden, hatte auch nicht die Ambition dafür. Und das habe ich eigentlich sehr gern gemacht. Zusammen habe ich das mit Musik gehört und habe mich dann manchmal auch entführen lassen in Fantasie und Fantasievorstellungen, die ich dann versucht habe, auch in Bildern umzusetzen. Das habe ich von früh auf gemacht und habe das auch sehr gern gemacht.
Gibt es Kunstrichtungen oder bestimmte Künstler, die Sie besonders faszinieren oder die Sie inspirieren?
Nein, überhaupt nicht. Also ich schaue mir alles an und ich empfehle auch für mich, aber auch wenn ich gefragt werde, anderen, dass man in Ausstellungen geht, Bilder anschaut bei irgendwelchen Gelegenheiten und ganz intuitiv sagt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Also nicht erst auf einen Feuilleton-Kritiker warten, der dann erklärt, ob das was Gutes sei oder nicht, sondern einfach auf sich selber zu hören, ob ein Bild oder ein Gemälde einen Menschen anspricht und sagt, naja, da sehe ich was, da sehe ich auch, eine Geschichte, die hinter einem Bild steckt, oder ich sehe einfach eine Farbenpracht, die mich anspricht, oder eine Pinselführung oder eine Darstellung. Und so ist es eigentlich immer, große Kunst spricht Menschen an und große Kunst stößt auch Menschen manchmal ab. Es ist dann immer noch gleichwohl große Kunst, aber jeder für sich muss entscheiden, ob ihm das gefällt oder nicht.
Mhm. Sie haben ja als Oberbürgermeister sicher auch die Kulturszene sehr stark mitbekommen in Ulm. Hat die sich in den 20 Jahren, oder nein, inwiefern hat sie sich denn verändert, so im Blick auf die bildende Kunst, Musik, Theater?
Ja, der große Vorteil einer Stadt wie Ulm war, auch nochmal zurück auf das Thema Tradition, dass es eine sehr starke und stabile sozusagen Kultureinrichtungsvielfalt gibt, die eigentlich die Geschichte der Stadt begleitet haben. Da gehört an die Spitze natürlich das Ulmer Theater. Das Ulmer Theater ist ein sehr traditionsreiches Theater. Das war das erste von den Bürgern auch selber aufgebaute Stadttheater. Und dieses Stadttheater, das kann ich allen nur empfehlen, immer wieder hinzugehen, ob jung oder alt, ist einmal eine Bühne für junge Nachwuchstalente, aber auch für Vielfalt, Drei-Sparten-Theater. Ein Theater ist mehr wie eine Bühne und ein Haus, ein Gebäude oder ein Haus, in dem man hineingeht, sondern ein Theater strahlt auch ab. Das zweite ist die ganz große Tradition der Bibliothek, die es in Ulm gibt, seit über 500 Jahren. Und Bibliotheken gehören trotz aller digitalen Welten und neuen Medien immer noch dazu. Und das dritte ist das Museum, die Museumslandschaft. Und natürlich auch zum Beispiel unsere Jugendmusikschule, die eine große, lange Tradition hat in vielen Bereichen. Das sind so ein bisschen die Anker. Und drumherum hat sich eine vielfältige freie Szene immer auch entwickelt in den Clubs, vor allem in den ehemaligen Räumen der Bundesfestung gab es ja viele Clubs, aber auch das Roxy dann später und viele andere Dinge mehr. Es kamen immer wieder neue Dinge hinzu, die Bühnen darstellen und die eigentlich Möglichkeiten, Plattformen anbieten. Und was immer auch ein großes Thema in Ulm war, war der Film. Es gab ja mit Alexander Kluge auch einen großen Filmschaffenden, einen Produzenten, einen Regisseur, einen Mann der Filmwelt, der oben an der Hochschule für Gestaltung ja auch eine Filmakademie und ein Filmstudio hatte. So gibt es also immer wieder neue, auch neue Medien, die jetzt eine große Rolle spielen. Also es gibt Stabilität über viele Jahrhunderte hinweg mit Weiterentwicklungen. Es gibt immer wieder Neuerungen und neue Initiativen. Es gibt auch modische Dinge, die dann wieder verschwinden. Ich habe immer sehr geliebt, was früher etwas mehr war, dass in der einen oder anderen Kneipe dann so ein bisschen Kneipenmusik gemacht wurde. Das fand ich immer sehr schön, ob jetzt professionell oder halbprofessionell. Das hat etwas wieder abgenommen, aber es kommt wieder so ein bisschen neu, wie jetzt in der Karlstraße mit dem Eden Globe und so weiter und so weiter. Also es gibt immer wieder sozusagen Revivals in der Geschichte. Also die Kulturlandschaft ist sehr vielfältig, reichhaltig. Es ist für alle was dabei, ohne beliebig zu werden, und es gibt auch immer wieder neue Entwicklungen.
Sind Kultur und Politik eigentlich eine quasi unheilige Allianz oder befruchten die sich quasi gegenseitig?
Die einen meinen sicherlich, es ist eine unheilige Allianz, weil Politik dann in die Kultur hineinredet, Kultur aber wiederum immer wieder auf Förderung, auch öffentliche Gelder spekuliert und manchmal auch zu Recht abhebt. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft, Kultur und Politik. Und wie das im Schicksal ist, da gibt's Hochs und Tiefs und Schicksalsschläge und Schicksalssonnenseiten. Aber es gehört schon zusammen, denn auch Politik ist Kultur und Kultur ist auch Politik. Denn Kultur ist ja nichts Selbstgefälliges, sich auf sich selbst bezogenes, sondern Kultur ist auch immer ein Ausdruck einer sozialen, gesellschaftlichen Entwicklung mit Botschaften und mit Angeboten. Und Kultur ist ein Bereich, das geradezu prädestiniert ist, Einladungen auszusprechen. Nicht nur als Zuschauer oder Zuhörer, sondern auch mitzumachen und selber auch aktiv zu werden. Also Kultur ist ein Mitmachangebot und Politik sollte eigentlich auch ein Mitmachangebot sein. Insofern gibt es eine Seelenverwandtschaft zwischen Kultur und Politik.
Mhm. Dann vielleicht noch mal ganz kurzer Schwenk zurück zum Theater. Sie haben ja gesagt, drei Spartentheater in Ulm ist was ganz Besonderes. Haben Sie eine Lieblingssparte oder besuchen Sie alle drei?
Also ich habe keine Lieblingssparte. Das ist ein bisschen auch immer vom Spielplan abhängig. Ich mag natürlich sehr gern das Musiktheater. Auch unser philharmonisches Orchester macht wunderbare Konzertreihen, also auf höchstem Niveau mit sehr kleinem Orchester. Aber das Schauspiel ist immer toll und auch die Ballettsparte ist toll. Und jetzt, wenn ab und zu dann es auch gelingt, auf der Wilhelmsburg oben alle zwei Jahre etwas dort einem größeren Publikum nahezubringen, ist es ja nur gut. Also ich habe jetzt keine Präferenz. Es hängt immer ein bisschen auch vom Spielplan ab, wo ich sage, ha, das gucke ich mir an oder das sollte ich mir angucken oder das will ich mir angucken. Und gerade da zeigt sich, sowohl beim Musiktheater wie aber auch im Schauspiel und im Ballett, dass es eben wahnsinnig viele Künstlerinnen und Künstler im Laufe der Zeit gab und gibt, die hier in Ulm ihre ersten Schritte gemacht haben, ihre erste Station hatten und dann an große Häuser weitergegangen sind. Aber immer wieder auch zurückkommen. Und wir feiern ja, glaube ich, in nächstes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann das Thema 60 Jahre neues Haus am neuen Ort, nämlich dort an der Olga-Straße. Vielleicht gelingt es auch ehemalige Künstlerinnen und Künstler, die hier ihre ersten Spuren hinterlassen haben, wieder zu gewinnen, aus diesem Jubiläumsanlass zurückzukommen. Aber es schließt sich immer wieder der Kreis, um es zusammenzufassen, dass in einer Stadt, in der Kultur geschätzt wird und geachtet wird und Kultur gefördert wird, immer auch eine gute Stadt ist. Eine Stadt ohne Kultur ist keine gute Stadt.
Wenn Sie dann ins Theater mal gehen, schauen Sie sich dann lieber die, oder anders, mögen Sie lieber die innovativen Vorstellungen oder mehr die traditionellen? Können Sie das sagen?
Also es gibt, das ist ja vor allem das Thema an Regisseuren, Inszenierungen. Es gab immer wieder Phasen, wo Stücke sozusagen völlig neu inszeniert wurden und wo man gar nicht mehr verstand, was jetzt eigentlich jetzt der Sinn und dessen ist. Ich sage es mal übertrieben, es gab mal so Phasen, wo bei jeder Vorstellung auf die Bühne gepinkelt werden musste. Ich meine, das hat natürlich einen kulturellen Mehrwert möglicherweise, aber im Kern keine Aussage. Es gab immer wieder dieses Thema Regietheater oder eben Akteurstheater von den Schauspielern, also die Regisseure nehmen sich zurück. Was immer wichtig ist am Theater, ist auch die Bühnengestaltung, das Bühnenbild, die Ausstattung. Und da gab es große Künstler, sind ja auch Künstler, die Bühnenbildner, die hier in Ulm tätig waren. Also auch da muss das Paket passen. Man kann bestimmte Stücke auch übersetzen in unsere heutige Zeit. Aber dort, wo es so verzwungen ist und wo ich immer gesagt habe, wo sich dann die einen oder anderen beim Nasebohrer der Finger abbrechen, dann sollten sie es lieber lassen und sollten vielleicht ganz klassisch inszenieren. Und weil jedes Stück, ob gesungen oder gesprochen, hat eine interessante Botschaft und die herauszuarbeiten, ist die Aufgabe der Künstler.
Botschaft ist, denke ich, jetzt ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich noch mal kurz Musik spielen. Das zweite Stück, das Sie mitgebracht haben, ist Eric Burdon, When I Was Young. Vielleicht dann noch mal dieselbe Frage. Warum haben Sie sich das ausgesucht und was ist da noch die Geschichte dahinter?
Ja, also ich habe den Eric Burdon immer sehr gemocht mit seiner Gruppe, den Animals. Die Animals waren eine berühmte Gruppe. Die haben gute Lieder gemacht, ähnlich wie vorher bei Jimi Hendrix, haben immer interessante, manchmal auch etwas frivole Geschichten erzählt. Und When I Was Young, das sagt man dann immer so seufzend, wenn man altersgemäß reagiert, aber das mit einer, denke ich, auch mit einem Augenzwinkern.
Mhm. Gut, dann hören wir da mal rein in Eric Burdons When I Was Young. Eric Burdon, When I Was Young. Auch wieder eine tolle Musik. Herr Gönner, dann vielleicht mal gleich weiter bei der Musik. Wir haben jetzt ein bisschen reingehört in die Musik, die Sie damals gehört haben. Unterscheidet sich das von der Musik, die Sie heute hören?
Ich muss gestehen, nein. Also ich höre nach wie vor nicht aus falscher, zurückblickender Wehmut. Ich höre nach wie vor gern die Musik, die ich in meiner jüngeren Zeit gehört habe. Ich mag die Mischung zwischen einem Hardrock und Rock'n'Roll oder auch melancholische Sachen, aber ich bin da, gebe ich zu, ein bisschen verhaftet in der Musik von damals.
Haben Sie auch ein Instrument gelernt?
Nein, aber ich habe gesungen. Das war bei uns an der Schule, wo ich war, war das entweder die Aufgabe, ein Instrument zu lernen oder zu singen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ich trage mein Instrument mit mir rum, meine Stimme, ich singe. Und habe eigentlich sehr gern gesungen, habe in unserem Chor mitgesungen und dann kam der Stimmbruch. Und nach dem Stimmbruch, muss ich dann sagen, ist irgendwie die Sangesfreude dahin geschmolzen. Und unser Chorleiter hat mich dann also auch mal irgendwie mal rausgeschmissen, weil ich so falsch gesungen habe, dass ich dann gesagt habe, nee, also meine Stimme, das heißt mein Instrument, funktioniert nicht mehr. Dann habe ich aufgehört. Also ich habe kein Instrument gelernt, aber ich habe sehr gern gesungen.
Mhm. Dann möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen kurz ausschweifen nach Ulm. Und zwar, wenn man sich architektonisch das Stadtbild anschaut, da hat sich ja in den letzten 20 Jahren viel getan. Ich musste das nachrecherchieren. Ich habe das persönlich ja nicht so direkt miterlebt. Also da, wenn man vielleicht kurz erwähnt, die Stadtbibliothek, die Arena in Neu-Ulm, Stadthaus, neue Synagoge, neue Mitte und so weiter. Wie viel Einfluss hat man eigentlich als Oberbürgermeister auf diese ganzen architektonischen Sachen, auf das Stadtbild insgesamt vielleicht auch?
Ja, zunächst eine Vorstellung ist zu entwickeln und die habe ich zusammen damals mit dem Baubürgermeister, dem Herrn Wetzig, auch entwickeln können, dass wir gesagt haben, wir nehmen dieses große Streitthema Stadthaus am Münsterplatz zum Anlass, eine Philosophie zu entwickeln, die lautet, wir haben viele historische Gebäude, schöne alte Gebäude, und daneben stellen wir moderne Gebäude, die allerdings eines auszeichnet, nämlich hohe, hohe architektonische und bauliche Qualität. Also wir haben immer gesagt, es muss ein Wechselspiel zwischen jung und alt, traditionsreich und neue Formen geben. Aber es muss immer die Qualität den Ausschlag geben. Und dann haben wir entsprechend auch die Wettbewerbe so gestaltet, dass wir immer versucht haben, die besten Architekten immer einzuladen und daraus dann eben auch Qualität zu gewinnen. Und so ist zum Beispiel das Thema mit der Bibliothek, die ja sehr ungewöhnlich zunächst mal ist. Es ist eine Glaspyramide. Und als ich kann mich noch erinnern, als sie die Einweihung war, bin ich aus dem Rathaus raus und rüber. Da waren zwei Frauen, die mir begegnet sind. Und die haben gesagt, sie haben nur eine Frage zu diesem Gebäude. Wer putzt dir Fenster? Und dann habe ich gesagt, das ist eine ganz neue Methode, die reinigen sich selber. Das haben wir aus der Natur abgeschaut. Ich glaube, die eine Frau hat dann gemeint, ich wäre jetzt endgültig reif für die Irrenheilanstalt. Und die andere hat dann am nächsten Tag angerufen und hat dann gefragt nach der Firma, wo man Fenster kaufen kann, die sich selber reinigen. Aber es zeigt, es ist eine hohe Qualität, das zeigt sich auch an der neuen Synagoge, wo wir mit der israelitischen Religionsgemeinschaft 10 Architekten damals aufgerufen haben. Es zeigt sich aber auch in der neuen Mitte durch den Bau der Kunsthalle Weishaupt als Beispiel oder durch die Sparkassengebäude. Es zeigt sich übrigens auch an vielen anderen Stellen, vor allem auch in unseren Sanierungsgebieten auf dem Kreuz oder ganz deutlich oben im Bereich der Universität der Wissenschaft statt, wo ja auch neue betrieblich genutzte Gebäude entstanden sind. Also auf die Frage zurückkommt, der Oberbürgermeister alleine entscheidet das in einer Demokratie nie, sondern immer zusammen im Gemeinderat. Aber die Weichen können gestellt werden. Das hieß, alt und neu in unmittelbarer Nachbarschaft verträgt sich sehr wohl. Aber entscheidend ist Qualität und dazu suchen wir uns dann, wenn es geht, die besten Architekten mit bester Qualitätsgarantie aus.
Sie haben vorhin noch erwähnt, dass Sie sich quasi durch Willy Brandts Aufruf aufgefordert gefühlt haben, quasi in der Politik mitzumachen. Wie ist denn das konkret abgelaufen? Also welche Stufen haben Sie durchschritten, bevor Sie dann tatsächlich Oberbürgermeister geworden sind?
Also ich bin damals in die SPD eingetreten und war dann aktiv bei den Jungsozialisten, war auch mal eine Zeit lang der Landesvorsitzende der Jungsozialisten und habe da viele Freunde immer wieder getroffen, die dann auch nach einer gewissen Zeit überlegten, wie sie ihre politische Aktivität fortsetzen wollen. Die einen haben sich dann um ein Bundestagsmandat bemüht, die anderen um ein Landtagsmandat oder Europaparlament. Ich habe dann immer für mich nach kurzer Zeit die Schlussfolgerung gezogen, ich möchte in die Kommunalpolitik gehen. Da kann ich auch zum Beispiel als Gemeinderat das Ehrenamt kombinieren mit meiner beruflichen Tätigkeit. Und so kam das eigentlich. Ich habe für mich immer mich fragend vor die Alternative gestellt, will ich etwas mehr in die Bundespolitik, Landespolitik, Europapolitik oder in die Kommunalpolitik. Und Kommunalpolitik ist die Basis. Und die kann man auch ausfüllen, indem man einen Beruf, so wie ich, ausübt und dann in der, Anführungszeichen, Freizeit dann im Gemeinderat mitwirkt. Und nachdem ich dann einige Jahre als Gemeinderat tätig war, habe ich mir überlegt, ich kann also auch sicherlich mit meiner beruflichen Erfahrung, mit meinen politischen Zeiten mich bewerben um das Amt des Oberbürgermeisters. Und bei der allerersten Wahl im Jahre 83 habe ich ja gar nicht gewonnen, sondern hat mein Vorgänger, der Ernst Ludwig, die Wahl gewonnen. Aber ich habe dann gedacht, naja, das ist nicht so schlimm. Da muss man auch mal einen zweiten Anlauf machen und habe das dann 91 zum zweiten Mal probiert und dann hat es geklappt. Also, wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte mich politisch engagieren, dann sollte er mal breit anfangen und dann sich ein bisschen in sich hineinhorchen. Wichtig ist eine berufliche Grundlage, ein Beruf und dann eine politische Aktivität mehr Richtung Bund oder Land oder Europa oder Kommunalpolitik. Ich kann allen nur empfehlen, die Kommunalpolitik zu nehmen, denn da ist die Unmittelbarkeit zwischen dem, was man tut oder lässt, entscheidet oder macht, am direktesten möglich. Da kriegt man sofort am nächsten Tag die Resonanz und ist das nicht gefiltert durch irgendwelche Medien oder durch irgendwelche Übersetzungen, sondern da wird man auf der Straße angesprochen oder beim Metzger angesprochen oder wo auch immer. Das habe ich immer sehr gemocht.
Wenn man Oberbürgermeister ist, dann hat man ja sicher sehr viel gesehen, viele Entscheidungen getroffen. Ist es dann so, dass man dass Sie eine bestimmte Lebensphilosophie entwickelt haben oder dass Sie ein bestimmtes Lebensziel sich gesetzt haben?
Also als Lebensphilosophie habe ich immer den Satz genommen, leben und leben lassen. Und das ist wichtig, denn das ist der Ausdruck von Respekt. Es ist nicht nur Toleranz, das ist viel zu wenig. sondern Respekt. Und so müssen wir uns in Respekt begegnen, miteinander umgehen, ob das Menschen Migrationshintergrund oder nicht, oder Flüchtling oder nicht, oder aus Norddeutschland zugezogen oder nicht. Jeder, der hier in Ulm zu Hause sein will und zu Hause ist, verdient haargenau denselben Respekt wie die, die seit Urzeiten und vielen Generationen hier sind. Und deswegen leben und leben lassen ist die Übersetzung von sich gegenseitig einfach respektieren, aber von auch der Tatsache, dass ein aktiver Beitrag nicht nur erwünscht, sondern auch gefordert wird, um die örtliche Gemeinschaft, um die Stadtgesellschaft voranzubringen.
Herr Gönner, ein Blick auf die Uhr verrät, die Sendung neigt sich langsam dem Ende.
Das ging schnell.
Es ging schnell, ja. Ich bedanke mich wirklich herzlich dafür, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich möchte mich schon mal von den Zuhörern verabschieden. Am Mikrofon war Ulrich Widerspan. Ich danke fürs Zuhören. Und Ihnen, Herr Gönner, überlasse ich die Abschlussworte der Sendung. Was möchten Sie noch unseren Hörern mitgeben?
Ich wünsche einen schönen Nachmittag und weiterhin Treue zu Radio Free FM.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.